Der Podcast im Stadtradio Göttingen wird Ihnen präsentiert von der Sparkasse Göttingen. Ihr starker Finanzpartner in der Region. Stadtradio Göttingen.
Im Gespräch.
In unserer Reihe Im Gespräch flanieren wir heute durch den Lyrischen Garten in Osterode, wo der Kurpark am vergangenen Sonntag mit vielen poetischen Stimmen unter dem Motto »Die bunte Welt der Poesie« inspirierend belebt wurde. Wir erkunden das poetische Gartenparadies mit Renate Maria Riemann, Patrick Schild, Miriam Bornewasser und Alfred Büngen. Renate, die Kunst der Improvisation ist manchmal auch beim Lyrischen Garten gefragt, denn das Wetter will nicht so mitspielen, wie ihr euch das wünscht.
Ganz so schlimm ist es nicht. Vorhin gerade hat es 5 Minuten geregnet, da haben alle ihre Tische abgedeckt, wir haben dafür Decken gehabt und jetzt scheint ja schon wieder die Sonne. Also so wie im Leben auch, mal Sonnenschein, mal ein bisschen Regen. Wir sind eigentlich ganz zufrieden und es ist sehr lebendig bei uns gerade hier und überall findet was statt. Also alle sind guter Stimmung, die lassen sich durch ein paar Tropfen die Laune nicht verderben und noch leiden die Bücher nicht, ansonsten hätten wir in die Stadthalle gehen können.
Hat schon Korrespondenzen gegeben, denn das begegnen sich ja auch Autorinnen und Autoren mit ihren Versen und halten auch mal Ausschau untereinander nach Neuland.
Ja, das ist tatsächlich so. Es sind viele neue Autoren dieses Mal dabei, die vorher noch nicht beim Lyrischen Garten waren. Viele, die auch einfach nur als Gast da sind und selber dichten, Dichter, Dichterin sind und einfach den Kontakt suchen. Und der ist diesmal gut zu vermitteln, weil wir auch literarische Vereinigungen dabei haben. Die KOGGE und die GZL, die Gesellschaft für zeitgenössische Lyrik und den Autorenkreis Peiner Land und die Literatur AG der Braunschweigischen Gesellschaft. Also eigentlich passiert ganz viel an Gesprächen, wenngleich die Autoren schon angehalten sind, an ihren Tischen auch zu verweilen, um den Besuchern zum Gespräch zur Verfügung zu stehen. Und gleichzeitig ist auch im Bühnenprogramm ganz viel los. Also auch der Raum ist gut besetzt. Ein Kulturprogramm ist da von dem Kunstkreis Osterode, die haben Bilder ausgestellt zu Heine. Dazu kann geschrieben werden. Ein Heiko-Workshop ist da und ach, alles Mögliche eigentlich. Ist sehr viel lebendiger als in den letzten Jahren.
Obwohl sich die Sonne bedeckt hält.
Ach, die Sonne haben wir doch im Herzen. Nein, das ist alles gut so. Also besser als im letzten Jahr, da war es doch so unwahrscheinlich heiß beim Lyrischen Garten, dass sich keiner vor die Tür getraut hat, so wie es hier in den letzten Tagen auch war. Also da ist es so besser, wie es heute ist.
Also sind alle Beteiligten wesentlich umtriebiger?
Ja, deutlich. Komischerweise. Aber ganz so komisch auch wiederum nicht, denn es sind mehr Dichter da und Dichterinnen. Sonst hatten wir immer so 18 bis 20 und jetzt haben wir die doppelte Anzahl hier im Lyrischen Garten. Das ist also natürlich auch dadurch schon bewegter. Viele kennen sich auch schon, weil sie schon mal hier waren, sich ausgetauscht haben und sich gerade beim Lyrischen Garten wieder treffen einmal im Jahr.
Das betrifft ja auch dich. Du machst ja selber auch Entdeckungen. Also es geht ja nicht nur um die lyrische Korrespondenz aller Beteiligten, sondern dass auch du mal Ausschau hältst nach spannenden, faszinierenden Stimmen.
Ja, das ist so. Also ich bin auch in einigen literarischen Vereinigungen und da kriege ich auch natürlich immer was mit. Und wenn mir jemand gefällt, also die Dichtung gefällt, spreche ich die Person an und frage, ob sie Interesse haben und so. Und dann wird sie eingeladen. Das geht ja auf Einladung, man kann nicht einfach kommen. Das mache ich auf jeden Fall.
Aber so ein Unterschied, wenn die Beteiligten dann vor Ort sind, da staunt und hört man ja nochmal anders hinein.
Ich glaube, das ist gar nicht so. Ich sehe sie ja oder habe sie meistens dann irgendwann schon mal gesehen bzw. gehört. Und die Lyrik hat mir gefallen und die Person hat mir im Vortrag gefallen. Und wenn sie dann hier ist, dann vertieft sich der Kontakt eher noch. Dass man wirklich auch ins Gespräch kommt, dass man sich begrüßt, dass man sich austauscht. Und das ist natürlich wunderschön. Das ist also ein ganz schöner Aspekt, der mich persönlich auch bereichert.
Gibt es in diesem Repertoire von so vielen verschiedenen Stimmen bestimmte Motive, die im Moment sehr gefragt sind, die oft angesprochen werden?
Also was ich festgestellt habe, dass tatsächlich einige Lyrik sehr teilweise etwas bedrückend wirkt. Das war sonst nicht so, das merke ich schon bei einigen, bei 2, 3 Dichtern habe ich das festgestellt. Die Tendenz auch gesellschaftliche Probleme in den Blickpunkt zu nehmen in der Lyrik. Auch das, finde ich, verstärkt wieder. Es ist nicht immer destruktiv oder negativ, im Gegenteil. Es werden Probleme benannt in bildhafter Sprache und das finde ich gut. Dazu ist Lyrik ja auch da, also das Wort zu erheben.
Wie Freund Brecht immer sagt, es gibt keine unpolitische Lyrik. Und wenn sie dann aktiv zur gesellschaftspolitischen Situation oder zum Klima in einer Gesellschaft Stellung nimmt, dann
ist das eigentlich
auf dem besten Weg.
Ja, es darf nicht immer nur ich-bezogene Lyrik sein. Es darf nicht immer nur auf den tiefsten Grund der Seele geschaut werden. Muss auch mal, gar keine Frage.
Die Träumer,
aber
die Schwärmer,
gehört alles dazu. Und diese Bandbreite, die ist wirklich da wunderbar vertreten heute.
Und so kann ja auch ein lyrischer Garten großzügig blühen.
So blüht er nicht nur in den wirklich dort als Installation gesteckten Blumen von Miriam Bornewasser, die heute auch dabei ist, das ist wunderbar, sondern die blüht auch in den Worthülsen von Manfred Pilz aus Göttingen, in den Installationen, die hier im Forum zu sehen sind. Die blüht auch in den Versen, die Gäste schreiben zu Bildern, die der Kunstkreis zu Hannes Harzreise gemalt hat. Also es blüht hier auf ganz verschiedenen Ebenen.
Patrick, du bist zum ersten Mal hier beim Lyrischen Garten.
Das ist richtig.
Osterode. Was hat dich gelockt?
Ich habe 2024 den Hans-Meike-Preis für junge Lyrik gewonnen, der vom Verlag der Neuen Reiche ausgeschrieben wird und sollte eigentlich auch 2024 schon zum Lyrischen Garten kommen. Das hat aus privaten Gründen nicht geklappt und jetzt habe ich das 2025 nachholen dürfen.
Dein Bündel geschnürt mit noch mehr Lyrik.
Ja.
Erzähl, was berührt dich beim Schreiben?
Das
was rumort in dir, was du zur Sprache, zum Ausdruck, zur Gestalt bringen möchtest?
Ich denke, wenn jemand schreibt oder wenn jemand künstlerisch aktiv ist im Allgemeinen, dann bearbeitet er meistens Dinge, die im Schuh drücken. Das heißt, Probleme, die er in seinem Leben erfahren hat und die normalerweise nicht zur Sprache kommen. Man beginnt kein Gespräch damit, mit einem wildfremden Menschen, indem man das eröffnet, was für eine schreckliche Kindheit man hatte. Wenn man das in einem Gedicht macht, dann funktioniert das. Das heißt, man macht quasi einen blinden Flecken seiner Seele sichtbar. Und die Lyrik war für mich immer eine Möglichkeit, das, was im alltäglichen Gespräch nicht aussprechbar ist, zur Sprache zu bringen und mich davon zu befreien. Also sozusagen den Teil in mir, der unangenehm ist, den man nicht einfach rauslassen kann, in die Welt zu entlassen.
Dazu gehört aber auch die Suche nach einer Form, denn niemand möchte etwas von jemand lesen, der nur von sich erzählt, sondern die Menschen möchten ja auch angesprochen werden, das Gedicht vielleicht auch wie eine Echostimme wahrnehmen, die bei ihnen anklopft und so eine verklemmte Schublade mal aufmacht.
Das ist richtig. Ich glaube, der Wille, dass man auch eine gewisse Ästhetik beibehält bei dem, was man sagt, macht es einem selber leichter auszusprechen, was einem auf der Seele liegt, weil die Ästhetik alles erträglicher macht, auch die eigenen Probleme. Und natürlich kommen dann aber auch noch andere Motive dazu. Ich möchte nur noch einfach Gedichte schreiben. Und niemand schreibt ja für sich alleine. Niemand schreibt nur für die Schublade. Und da möchte man natürlich auch bei dem anderen was auslösen und ankommen.
Man möchte ja mit anderen ins Gespräch kommen. Und ich glaube, ein entscheidender Punkt ist, dass man gemeinsam über sich redet, wie so eine Brücke spannt.
Ja, diese brückenspannende Funktion hat die Lyrik, hat die Kunst im Allgemeinen. Ich weiß aber nicht genau, ob ich das will, wenn ich schreibe. Also wenn ich schreibe, dann zählt für mich, dass ein guter Text dabei rauskommt. Wie das später wirken wird, mit wem ich damit ins Gespräch komme und was das auslöst, ist beinahe erstmal egal. Als das Buch veröffentlicht worden ist und Menschen, die eher wenig mit Lyrik zu tun haben, das gelesen haben, wollten sehr viele Leute plötzlich mit mir über meine Familienprobleme sprechen. Und da habe ich mir gedacht, hätte ich das Buch vielleicht doch mal denen nicht in die Hand gedrückt. In dem Moment war diese brückenspannende Funktion eher negativ.
Überspitze ich jetzt mal, benutzen sie dich, um nicht über sich zu reden. Weil es ist ja etwas, was sie anspricht, was ihnen als Motiv vielleicht schon vertraut ist, dass sie jetzt in einem Gedicht wahrnehmen.
Ich glaube, ich bin als Mensch jemand, der stark dazu neigt, sarkastisch zu sein. Ich habe einen sehr überbordenden Humor meistens, wenn ich Menschen näher kenne. Und wenn da so ein Band rauskommt und da stehen plötzlich ganz andere Dinge drin, dann neigen vielleicht viele Menschen dazu, das sozusagen als den eigentlichen Patrick zu sehen. als wenn da jetzt was ausgesprochen wäre, was der eigentliche Mensch ist. Und das ist Quatsch.
Das ist natürlich Käse.
Das ist Käse. Aber ich glaube, deswegen wird das häufig angesprochen.
Sie bekommen ja von dir kein poetisches Tagebuch.
Ja. Richtig, genau. Deswegen betone ich immer, was in meinen Büchern steht, sind Teile meiner Persönlichkeit, die nur in den Büchern stehen. Und die ansonsten in meinem Alltag eher eine untergeordnete Rolle spielen. Aber es ist wichtig, dass ich sie in die Welt entlasse, um sie auch loszuwerden. Weil sie mich, wenn ich, weiß ich nicht, abends mal im Bett liege oder so, dann schon irgendwie bedrücken.
Das bedeutet auch, dass man das, was einen umtreibt, für sich zur Sprache bringt, sozusagen erst ein Selbstgespräch führt, auch über die Form der Lyrik.
Ja.
Du könntest ja auch Erzählungen schreiben, Skizzen basteln, Videos drehen, sonst ja. Was anstellen. Ja. War das schon immer dein Wunsch, eher dich im poetischen Raum im weitesten Sinne aufzuhalten, in dieser Form?
Ich male auch, ich zeichne auch. Ich habe ab und an das Bedürfnis, Musik zu machen. Aber ich neige natürlich hauptsächlich zu dem, was ich kann. Und wir Menschen bevorzugen das, was wir können und weniger das, was wir nicht können. Und das ist nun mal Lyrik. Ja, aus mir wird nie ein guter Musiker werden. Also bleibe ich bei der Lyrik.
Wobei Lyrik ist immer auch musikalisch.
Ja, aber man muss keine Gitarre spielen können dafür.
Stimmt. Aber die Musik bleibt deswegen nicht außen vor. Und die bildende Kunst ist in jedem Gedanken mit drin.
Ja.
Ne? Das ja. Sprechende, geschriebene Bild,
ja.
In dem sich ein essentieller Moment zu Wort und zu Gestalt meldet.
Ja, aber die Kunstformen überkreuzen sich eigentlich immer. In der Lyrik ist natürlich auch viel von der Malerei mit dabei. Man malt mit den Bildern, es ist die Musikalität der Sprache. Gerade auch so weit, dass wenn ich ein Gedicht lese, dass zuerst der Klang zählt und danach frage ich mich überhaupt erst, was da drin steht. Und trotzdem ist es nochmal was anderes, einen Text in einem PC einzutippen, als eine Gitarre zu spielen oder mit Farben zu manchen.
Hatte Schreiben für dich schon immer diese Bedeutung oder hast du das bei Versuch irgendwo rausgestellt, dass du dich da in gewisser Weise auch zu Hause fühlst, um mit dir ins Gespräch zu kommen?
Das war nicht von Anfang an so. Als ich angefangen habe zu schreiben, habe ich mehr oder minder Naturlyrik geschrieben, weil ich dachte, das macht man so. In Gedichte müssen irgendwelche Rosen vorkommen und ein Teich, der von Herbstblättern belegt ist. Mir ist dann relativ spät aufgefallen erst, dass das Schreiben sehr viel mehr Möglichkeiten bietet. Eben auch Möglichkeiten zur Selbstreflexion. Es gibt ja das Konzept des freien Assoziierens in der Psychotherapie und ein bisschen was hat das Schreiben davon. Es kommen Dinge hoch, die sonst nicht hochkommen. Und auch ganz ohne moralische Zwänge oder ähnliches, man kann alles aussprechen. Oder ich kann zumindest alles aussprechen. Das hat ein paar Jahre gedauert, bis ich an dem Punkt gewesen bin, aber jetzt hat Schreiben für mich diese Funktion.
Es hat ja auch etwas Befreiendes. In dem Moment, wo ich etwas zu Papier bringe, findet ein Lösungsprozess.
Genau, ja.
Und auch ein Trennungsprozess statt.
Ja.
Es kommt von drinnen nach draußen.
Ja. Wobei ich dazu sagen muss, solange ich Naturlyrik geschrieben habe, hat mir das Schreiben Spaß gemacht. Mir macht das Schreiben inzwischen keinen Spaß mehr. Ich mache es nicht gerne. Ich freue mich dann über das Endprodukt. Aber den Prozess des Schreibens, den mag ich nicht mehr. Weil er irgendwie
schmerzhaft
Hochspannung ist. Hochspannung. Es ist eine gewisse Form der Hypernervosität, die mich dann ergreift. Und ich bin sehr froh, wenn die dann auch wieder von mir abfällt. Ich bin dann allerdings sehr froh über das Endprodukt, weil es dann auch was bedeutet, für mich auch was bedeutet. Das war, als ich dann seichtere Lyrik geschrieben habe, nicht so.
Gerade wo du seicht sagst, in der Selbstreflexion ist ja auch die Präzision nicht unwichtig. In dem Sinne, das analytische Moment, das betrifft die Sprache, den Rhythmus, das betrifft die Bilder, mit denen du manche Momente auch ummantelst.
Ja.
Denn es geht ja nicht um Entblößung.
Ja.
Es geht um sich entäußern.
Ja.
Von daher ist das auch Schwerstarbeit.
Man muss ein gewisses Feingefühl besitzen im Psychologischen, wenn man diese Art von Lyrik schreiben möchte. Wenn man die nicht hat, dann trifft man sich selbst nicht und dann kann sich der Leser damit auch nicht identifizieren, weil es dann unecht ist. Ich scheine das zu haben, aber weitere Gedanken mache ich mir darüber nicht. Es ist halt einfach da.
Du hast es dir peu à peu erarbeitet.
Wahrscheinlich ja. Es ist ja immer ein Zwischenspiel zwischen Veranlagung und dann die Veranlagung hervorrufen und was draus machen.
Und das bedeutet im Zweifelsfall Arbeit.
Es ist immer Arbeit, ja. Also alles, was im
Anlage
Leben...
Anlage sind vielleicht 10-12% bestimmte Talente und der Rest ist Ackern und Rackern. Wie soll das beim Schreiben anders sein als beim Musikmachen?
Ich weiß nicht, ob ich das prozentual ausdrucken könnte. Ich
es
möchte
ist
es auch
so
nicht
eine Größenordnung, die bei Musik angelegt wird.
Aber alles im Leben, was zu einem guten Ergebnis führen soll, ist Arbeit. Ja, da kommt man leider nicht drum herum. Ja.
Atemopale, was hat dich bei diesem Titel bewegt? Man kann natürlich an Opale denken, ein Edelstein auch mit einer besonderen Symbolik.
Zuerst war der Titel des Buches eigentlich Nachtschwalben. Und dann bin ich durch Zufall auf ein Gedicht gestoßen, in dem die Nachtschwalben vorkommen. Und da habe ich mir gedacht, jetzt kann ich das Buch nicht danach nennen, sonst verbindet das jeder mit diesem Gedicht, wenn er es kennt. Ich habe sogar den Autor vergessen. Und dann habe ich mich nach einem alternativen Titel umgeschaut und habe mir gedacht, naja, viel in dem Buch behandelt relativ flüchtige Probleme, Probleme, die Vergangenheit sind. Es ist aber ein fester Kern, der mein Leben begleitet und vielleicht auch das Leben von vielen Menschen in verschiedenen Stärkegraden. Und diese Mischung aus dem Atem, dem Flüchtigen, das ja aber auch das Lebendige ist, und dem festen Opal, der aber tot ist und trotzdem bleibt, war für mich dann ausschlaggebend, um die Gedichte zu beschreiben.
Die Stille fließt und füllt die Gläser.
Das ist wie der erste Satz in einem Roman. Wenn der nicht stimmt, passt der ganze Roman nicht.
Gibt es ein Gedicht in diesem Band, Atemopale, was dir am Herzen liegt?
Stille. Die Stille fließt und füllt die Gläser, sein Lächeln wie von Zeppelin in der Luft gehalten. Gewalt ist nicht wirklich, es sei denn für einen Augenblick, in dem die dünne Decke des Vergessens bricht. Vor dem Fenster kriechen die Baumschatten mit ihren Macheten und lassen das Blut der Stille fließen.
Miriam, was hat dich nach Osterode gelockt?
Ich wurde gefragt von Alfred Büng vom Geest Verlag, ob ich nicht eine Idee hätte, was ich irgendwie Künstlerisches hier mit hinbringen könnte. Und dann habe ich mir die Veranstaltung so ein bisschen angeguckt und mir gedacht, den Rasen könnte man auch sehr gut in eine Blumenwiese verwandeln. Genau das habe ich probiert und ganz viele Blumen gebastelt und da Gedichte drauf geschrieben. Teilweise Gedichte, die ich einfach gesammelt habe zum Thema Natur, Blumen, Garten und auch teilweise dann Gedichte von AutorInnen, die hier heute mitmachen, weil ich das dann irgendwie schön fand, die Gedichte nochmal anders mit hierher zu holen.
Also auch diese beflügelnde Wirkung, die blühen hier dann auf.
Genau.
Wenn man sie betrachtet. Man muss dazu kein Buch aufschlagen und man kann auch sich von einer Farbe ansprechen lassen.
Genau, man kann sich auch einfach über die Blüten, die im Wind so ein bisschen hin und her wiegen, freuen. Oder man liest. Beides ist genauso berechtigt.
Sammelst du viel Gedichte? Oder hat sich das jetzt eher so ergeben, mal
das
für einen kleinen poetischen Garten zu installieren?
Das hat sich jetzt eher dafür entwickelt. Also ich lese auch Lyrik ein bisschen, aber das war jetzt wirklich ein gezieltes Suchen, was hier dann passen könnte. Da erstmal so eine Liste anzulegen und die dann irgendwann abzuschreiben.
Hast du ein besonderes Faible für Naturgedichte oder Naturstimmungen? Oder was lockt dich so beim Schreiben, dass du dich gerne rein vertiefen möchtest, dafür eine poetische Form zu finden?
Natur ist schon auf jeden Fall auch wichtig. Also ich habe jetzt für das letzte Projekt auch eigentlich alle Gedichte immer beim Spazierengehen geschrieben.
Und Heinrich von Kleist, über die Verfertigung des Gedankens geht auch beim Gehen.
Ja, ich fand das irgendwie total toll. Ich hatte ein Stipendium in Stuttgart, um an einem Lyrikprojekt zu arbeiten. Und morgens habe ich immer in der Bibliothek recherchiert und dann bin ich nachmittags mit dem, was ich gelesen hatte, im Kopf irgendwie spazieren gegangen, in der Stadt, im Park, im Wald. Und dann sind mir immer so Kleinigkeiten aufgefallen, die dann sich irgendwie zu Gedichten zusammengesetzt haben. Ich fand das total toll, wie wirklich das Gehen dann die Gedichte so hervorgetragen hat. Und die wären nicht so entstanden, wäre ich einfach am Schreibtisch sitzen geblieben und hätte gewartet, dass mir irgendwas einfällt.
Dieses bewegende Moment, ja?
Ja.
im Denken, im Wahrnehmen, im Reflektieren, im Imaginieren. Da kommt ja ganz viel zusammen.
Ich hatte dann auch irgendwas zum Spazierengehen gelesen und irgendwie eigentlich das Schreiben auch nur ein Spazierengehen ist, wo man dann aber das Denken festhält, so ein bisschen. Dass man sich bewegt und im Spaziergang bleibt es halt bei der Bewegung und bei den Bildern, die dann irgendwie im Kopf entstehen. Und das Schreiben ist dann nur noch ein Versuch, das, was dann da an Eindrücken entstanden ist, nochmal festzuhalten.
Sozusagen die schriftliche Chronik des, des Erlebten. Das heißt, du schreibst weniger am Schreibtisch und mehr im Unterwegssein.
Genau, viel beim Gehen, beim Spazieren oder auch anderweitig unterwegs, also auch im Zug oder so kann man auch okay schreiben manchmal.
Also immer was zum Schreiben dabei.
Genau.
Notfalls auch beim Einschlafen, falls da noch ein Gedanke kreuz und quer hüpft.
Ja, auf jeden Fall. Also vorm Einschlafen, wenn man da eine Idee hat, die muss man festhalten, sonst ist sie am nächsten Morgen vielleicht weg. Und entweder man findet das okay oder wenn sie wirklich toll ist, muss man sie festhalten.
Wann bist du das erste Mal mit Lyrik in Berührung gekommen, dass du dir gesagt hast, damit möchte ich mich näher befassen oder das ist etwas, was scheinbar für mich von besonderer Bedeutung ist?
Tatsächlich war das im Deutschunterricht. Also ich habe eigentlich schon immer irgendwie auch geschrieben, Lyrik aber dann nie so interessant gefunden. Und dann hatten wir einmal im Deutschunterricht, wahrscheinlich in der 8., 9. Klasse oder so, dass wir zu einem Bild ein Gedicht schreiben sollten. Und alle anderen haben im Grunde irgendwas geschrieben, was sich reimt. Und ich habe was geschrieben, was sich kein bisschen gereimt hat. Aber das war so der Moment, wo ich dachte, ah, Lyrik kann auch Spaß machen, Lyrik kann funktionieren. Für mich kann Lyrik oder das Schreiben von Lyrik funktionieren. Und seitdem habe ich dann auch hin und wieder mal Lyrik geschrieben. Und mittlerweile schreibe ich hauptsächlich Lyrik.
Würde dich auch eine Erzählung locken oder dicker, fetter Roman? Oder ist dir eigentlich diese kurze Form der Verdichtung lieber?
Ich mag es auf jeden Fall auch verdichtet. Ich schreibe auch manchmal eher erzählerische Texte oder längere Sachen. Aber wenn es längere Sachen sind, dann sind es auch meistens so Fragmente, die sich zusammensetzen und so Texte unterschiedlicher Formen. Deswegen so richtig ganz klassisch, rein erzählerisch kommt wahrscheinlich erstmal jetzt länger nichts, also, Langes.
Dir ist dieses fragmentarische Moment, so möchte ich es fast nennen, lieber, ja? Oder liegt dir mehr?
Genau. Ich finde es auf jeden Fall total spannend. Ich mache auch Kunst, ja, und auch viel von dem, was ich schreibe oder wie ich schreibe, verbinde ich so mit Collagen. Das ist eigentlich eine andere Form, ist nicht dann Bilder zusammenzuschnibbeln und zusammenzukleben, sondern das halt mit Worten zu machen.
Gedankensplitter, ne?
Genau.
Miriam, du hast Kunst studiert. Ergibt sich daraus für dich ein besonderes Zwiegespräch zwischen Wortbildern und visualisierten Gedankenbildern?
Ich glaube, es gibt einerseits Arbeiten oder Momente, wo dann das eine auch total in das andere fließt. Also, dass ich irgendetwas schreibe und dann taucht es als Wort oder auf jeden Fall im Hintergrund dann auch in meinen Kunstwerken, also eher so Videoarbeiten oder Installationen auf. Aber es gibt auch dann so Phasen, wo ich total merke, wenn ich hauptsächlich Kunst mache, dann schreibe ich weniger. Oder wenn ich mehr schreibe, dann entsteht weniger so andere Kunst. Weil dann, wenn ich gerade Ideen in dem einen Bereich habe, dann habe ich auch tendenziell mehr Ideen, die auch irgendwie damit zugehören.
Also dass so Impulse, vielleicht Echos später sich zu Wort melden oder Gestalt annehmen.
Ja.
Das muss ja nicht parallel passieren.
Also ich mache auch viel Videos und einige der ersten Videos, die ich gemacht habe, sind dann auch zu Texten entstanden. Dass ich irgendwie versucht habe, mit Gedichten dann nochmal eine andere Form zu finden. Also es gibt auf jeden Fall dann so Momente, wo die sich gegenseitig anstoßen.
Wo die Bildkraft eines Gedichtes andere Bilder generiert.
Ja, wo sich dann irgendwas daraus ergibt, was dann nicht Illustration ist, im Sinne von, es wird jetzt einfach nur nochmal übertragen, aber wo sich dann was Neues nochmal entwickelt, dadurch, dass man nicht von vorne anfängt, sondern schon irgendwo ist und von da aus dann weitergeht.
Mittendrin plötzlich noch sich eine Seitengasse ergibt.
Genau.
Eine andere Gedankenlandschaft, wenn man die Perspektive wechselt, ne?
Ja, genau.
Und die ursprüngliche Idee, das Motiv, weitere Kreise zieht.
Und manchmal ist sie dann am Ende noch sichtbar und manchmal auch gar nicht mehr dann unbedingt nachzuvollziehen.
Das ist ja auch so faszinierend an schöpferischer Arbeit.
Ja.
Die ist eigentlich immer in Bewegung.
Ja.
Und gibt nie Ruhe. Wenn du in zwei schöpferischen Bereichen unterwegs bist, ist es gar nicht so schwierig, dein Lebensalter zu konsolidieren. Ja? Also als Freiberufler in bildender Kunst und mit Gedichten zu existieren, stelle ich mir nicht so einfach vor.
Im Moment ist es, glaube ich, so, es sind beides Bereiche, in denen es schwierig ist, einfach nur davon zu leben. Also ich brauche im Moment sowieso einen Nebenjob, um davon sozusagen zu leben und dann dazwischen das zu machen, was ich eigentlich machen möchte, also zu schreiben und an Kunstwerken zu arbeiten. Und dann schließen sich die verschiedenen Kunstrichtungen gar nicht so sehr aus.
Das nicht, aber es sind beides Bereiche, die nicht gerade irgendwie gewinnorientiert angelegt sind,
sag
ich mal so ganz schlecht. Ist Wände ohne Welten dein erster Gedichtband?
Genau, das war mein erster Gedichtband mit Lyrik von als ich ungefähr 16 bis als ich ungefähr 20 war. Es war sehr interessant, das da zusammenzutragen, weil es irgendwie da auch noch gar nicht mit der Absicht entstanden ist, ein Buch zu werden, sondern die Gedichte haben sich wirklich einfach nur gesammelt und irgendwann habe ich sie dann zusammengetragen und versucht, da eine Ordnung drin zu finden. Und
ich vermute ja auch ab und an überraschen lassen.
Ja.
Sieh an, was habe ich damals gedacht?
Genau.
Geschrieben, formuliert, fantasiert,
ja.
Probiert, experimentiert.
Das ist auch sowieso, finde ich, immer spannend, wenn man dann nochmal zurückblickt auf das, was man bisher so gemacht hat oder einzelne Dinge, die man gemacht hat, weil sich dann auch immer wieder verändert, wie man dann dazu steht oder wie man sich damit identifizieren kann oder auch nicht. Jetzt bin ich Mitte 20 und das ist schon so. Und wie ist das dann, wenn ich noch viel, viel älter bin? Also wie blickt man dann auf frühe Arbeiten? Das finde ich irgendwie interessant.
Sich selber nochmal von sich selber überraschen lassen.
Ja.
Gibt es ein Gedicht, was du besonders schätzt, was dir am Herzen liegt, was du vielleicht jetzt noch lesen könntest für eine kleine Kostprobe?
Vielleicht ist das erste Gedicht aus dem Band eigentlich auch interessant zu dem, worüber wir gesprochen haben. Das Gedicht heißt Versanden. Ich verteile wahllos Schnipsel meiner selbst. Ich verstreue sie über die Welt. Hoffe, dass jemand sie findet, sie aufliest und lieb hat. Dass jemand an mir vorbei das große Ganze sieht und das ganze Winzige. Ich hoffe, dass eines Tages nicht ich bleibe, sondern meine Teile. Alles andere wäre vermessen. Aber auch gerade ohne jede Bescheidenheit bleibe nicht ich wichtig. Die Welt hat zu viele wie mich. Und wir alle zerbröseln uns, treten in unterschiedlichste Facetten und lassen sie fallen. Und wenn ich das zählt, was wir wegwerfen, was dann?
Alfred, welche Rolle spielt die Lyrik in deinem Verlag mit dem Hinweis Verlag für engagierte Literatur?
Welche Rolle die dabei spielt, ist gar nicht groß genug zu beschreiben, weil wir ja Verlag für engagierte Literatur heißen. Und wenn man Literatur macht, kann man eigentlich nicht Lyrik machen, weil die große Kunst der Sprache liegt natürlich in der Lyrik. Und im Gegensatz zu anderen Verlagen glaube ich auch, dass ein Verlag und Lyrik durchaus zusammenpasst und man auch mit Lyrik als Verlag leben kann. Jedenfalls schaffen wir das seit 25 Jahren. Es ist zwar eh selten genug, dass ein Verlag, ein jüngerer Verlag, noch nach 25 Jahren lebt. Aber wir leben und wir leben auch so, dass wir mit zwei, drei Leuten davon leben können. Wir brauchen andere Konzeptionen, um Lyrik etwa umzusetzen in verkaufbare Literatur.
Das heißt, es sind Klartext, andere Optionen. Solche Veranstaltungen wie diese, Lyrik öffentlicher zu machen.
Ich finde das nicht, dass die ganz große Öffentlichkeit hier ist.
Gut, aber es ist auch für Leute, die schnuppern.
Es ist ein Punkt, sicherlich von vielen, aber der hauptsächliche Punkt sind tatsächlich Lesungen im lyrischen Bereich. Man muss mit der Lyrik zwischen die Menschen gehen. Und das schafft man eben durch eine Vielzahl von Lesungen. Lyrik lebt von der kleinen Gruppierung, mit der man eine Lesung macht. Wir haben im Verlag ungefähr jedes Jahr 1500 Lesungen.
Das ist ein starkes Stück.
Ja, die mache ich natürlich nicht alle selbst.
Ist klar.
Aber durch diese Vielzahl von Lesungen lässt sich ein guter Lyrikband zum Beispiel, nicht schlechter verkaufen als ein Roman. Es ist nicht so, dass sich Lyrik nicht verkaufen lässt. Wenn ich eine kleine Gruppe habe, jemanden, der halbwegs gut liest und gute Lyrik hat, dann verkauft es sich bei einer Lesung sehr intensiv, besser als ein Roman manchmal. Das heißt, ich muss das Publikum ergreifen mit dem, was ich da mache. Das mache ich nicht durch große Schauspielerei, sondern durch Authentizität.
Das heißt, im Unterschied zu Lesenden, die jetzt in der Buchhandlung stöbern, gucken, ob sich da was findet, hat so eine Lyriklesung nochmal eine andere Bedeutung. Das ist ja die Annäherung über das nicht nur Gelesene, sondern auch über das Gesprochene, das Artikulierte.
Genau.
Stattfindet.
Über das, was gesprochen wird, ich würde fast sagen, manchmal über einen sphärischen, es ist fast eine sphärische Atmosphäre, die herrscht bei Lyriklesungen. Das ist aber bei jedem Autoren unterschiedlich. Es gibt nicht die ideale Lyriklesung und den Leser, sondern jeder prägt seine ganz spezifische Lyrik aus und trägt die in dieser Art vor. Ich hatte heute noch ein langes Gespräch mit jemandem, der fragte, wie ist denn für mich die ideale Lyriklesung, damit ich das richtig machen kann? Die gibt es nicht. Versuche es selbst herauszuführen, wie du dein Publikum erreichst.
Ob die Chemie stimmt.
Ob die Chemie stimmt an dem Abend. Das kann daneben gehen. Aber ich mache zum Beispiel für mich selbst jedes Jahr eine Herausforderung, einmal im Jahr, dass ich auf einen Sportverein zugehe und sage, du hast Jahreshauptversammlung, gib mir eine halbe Stunde, ich mache eine halbe Stunde eine Lyriklesung mit deinem Publikum. Du sagst aber vorher gar nichts davon, sondern ich mache die einfach. Und ich gehe nicht eher aus dem Raum, bevor ich nicht 100 Lyrikbände verkauft habe. Das klappt immer.
Also unmittelbar lassen sich Menschen ansprechen, die sonst vielleicht auch gar nicht unbedingt viel mit
Lyrik. Man muss nur wissen, was sitzt da für ein Publikum. Und wie weiche ich sie auf im Grunde genommen? Wie lockere ich mal erst die Angst weg, die sie von der Schule mitbringen? Also was sagt mir dieses Gedicht? Oh, ich habe falsch gedacht. Es hat mich aber nicht so gedacht, wie die Didaktik vorsah. Wenn ich diese Angst wegnehme vom Publikum und sie öffne, lasse ich einfach auf das ein, was du hörst. Du brauchst ja gar nicht alles zu verstehen. Aber vielleicht hast du ein Bild, was du morgen wieder mitnimmst.
Oder das Bild stellt sich in 3 Tagen ein. Oder der Kronleuchter kommt in 4 Wochen runter.
Genau.
Manche Gedanken brauchen länger, bis in die Schublade aufgeht.
Aber es gibt kein Publikum, was dadurch nicht zu faszinieren ist. Es gibt nicht das elitäre Lyrikpublikum, die gibt es auch, klar. Aber das ist nicht das, was wir erreichen können mit der Lyrik. Wir können mit der Lyrik sehr viel mehr erreichen, ja.
Nun hat sich ja die Lyrikszene auch ein bisschen geöffnet in den letzten Jahren. Es hat den Anschein, was publiziert wird und wie viel auch kleinste Verlage, die fast nur Lyrik rausbringen, irgendwie überleben. Dass auch das ganze Feld von Poetry wie Slam Vorbehalte ein bisschen auflockert.
Da muss man ein bisschen vorsichtig sein.
Ja,
dieses Überleben von kleineren Verlagen mit nur Lyrik kommt, glaube ich, zum großen Teil nur dadurch zustande, dass die Autoren ihre Bücher bezahlen. Also ein ganz klarer Trend. Wir gehen davon aus, dass auf dem Lyrikmarkt 90% aller Bücher eigentlich bezahlt sind von den Autoren. Es gibt nur ganz wenige Verlage, die ohne Beteiligung Bücher veröffentlichen. Da ist so ein Irrtum. Das tragen die Autoren natürlich auch nicht zur Schau.
Da möchte niemand laut drüber
reden. Da möchte keiner drüber laut, aber das ist so. Wir starten zum Beispiel selbst mit sehr kleinen Auflagen. Also, was heißt klein? Wir machen 300 Bücher als Start für einen Lyriker. Wer heute als Lyriker 300 Bücher verkauft, ist schon richtig gut. Wir haben aber Lyrikbände, die gehen in die 10. Auflage zum Teil.
Das ist immer erfreulich.
Das geht schon, aber da braucht man eben jemanden, der gut schreibt, der gut liest. Und auch willens ist zu lesen. Und dann klappt das, ja. Aber die Verbreiterung der Lyrik, ich würde jetzt mal erst als inhaltlichen Gesichtspunkt sehen, die glaube ich nicht. Wir haben eigentlich in letzter Zeit keine Erweiterung der Lyrik mehr. Sondern es ist alles ein Wiederholen von schon längst dagewesenen Positionen. Gerade aus dem Bereich Weimarer Republik. Und da haben wir so eine riesige Bandbreite von Lyrik gehabt, die man zum Teil wiederentdeckt oder zum Teil auch unwissentlich wiederholt. Eine wirkliche Erweiterung hatte ich gedacht, dass sie kommt über Lyrik und Internet. Internetlyrik hatte ich mal eigentlich gehofft, dass da eine Erweiterung kommt. Die ist aber nicht eingetreten. Man publiziert zwar mehr Lyrik im Internet, aber die Möglichkeiten und Chancen, die das Medium eigentlich bieten würde, über Ton, über Form, über Bild zusammen zu korrespondieren, die ist überhaupt nie wirklich genutzt. ganz am Anfang mal in starkem Ausmaß, heute nicht mehr. Heute ist das Internet so rein Marketingplattform geworden, im Grunde genommen. Da findet nicht mehr viel statt. Also was wirklich kreativ vorwärtsweisend ist. Es kommt ein bisschen über junge Lyrik neu. Also nicht hier, weiß ich, Poetry Slam oder so, ist mittlerweile eine alte Sache. Aber das, was von den Jungen kommt, ist nicht unbedingt mehr neu im Lyrikbereich. Es ist von der Fantasie, der Sprachlichkeit oder so neu, aber nicht von den Formen der Lyrik. Die gehen eher auf traditionelle Formen schon fast zurück. Das ist ganz spannend zu beobachten. Ich liebe es, weil klassische Lyrik natürlich auch Momente hat, die manchmal leider in Vergessenheit geraten sind und die dann von jungen Autoren wieder gewonnen werden. Es gibt auch eine andere Form, die wir auch finden, eben diese sehr mystizistische Form, die ja auch leider hier sehr stark vertreten ist. Die beachten wir gar nicht. Es gibt eine sehr starke Wiederbelebung von Heinrich George und dem Kreis. Der spielt auch hier eine Rolle. Da muss man mal einfach auch historisch sehen, was war das eigentlich, Heinrich George und so. Das scheint man irgendwie zu vergessen und dann reagiere ich auch schon manchmal empfindlich. Ja. Aber das ist eine unangenehme Diskussion. Ja.
Ich hatte nur den Eindruck, was Lesungen angeht, dass da mittlerweile das mehr Publikum anspricht. Oder ist das jetzt eine Frage, wo man sich gerade aufhält?
Das ist, glaube ich, da, wo sich aufhält, wo auch Traditionen neu geschaffen werden. Man kann lyrisch tatsächlich Traditionen neu ausbilden, also sich Kreise heranziehen, wo sich Leute sich freuen, mal alle 4 Wochen zu einer Lyriklesung zu gehen. Das hat es natürlich lange Zeit nicht mehr gegeben. Und das baut sich so ein bisschen neu auf, ja. Etwa im Bereich der Seniorenarbeit oder so spielt Lyrik eine große Rolle. Wir haben ja viel betreutes Wohnen und sowas. Und da sind ganz viele Lesungen, ja.
Das ist auch noch eine andere Bildungsgeschichte. Das
ist eine andere Bildungsidee, ja.
Wo auch Lyrik noch in anderer Weise ein Schwerpunkt in bestimmten Jahren des Deutschunterrichts war.
Ja, ja. Es ist wirklich erfreulich, wenn die Chance wahrgenommen wird und man nicht die Lyrik pädagogisiert.
Durchdeklinieren nach Jampen und anderen sprachlichen Turnübungen ist halt auch mitunter strapatös und verdirbt einem die
das
Freude.
Muss aber, ja, eben. Ja.
Du sprachst das ja vorhin an. Kleine Auflagen. Manchmal finden die entsprechende Resonanz, aber innerhalb so eines Verlagskonzeptes muss man ja Lyrik, die im besten Sinne ein literarischer Luxus ist, ja in irgendeiner Form kompensieren.
Ich muss sie nicht kompensieren.
Haut das in der Balance mit einem anderen Publikation so hin?
Ja, das haut tatsächlich so hin. Ich werde es auch nicht übers Herz bringen, Bücher herauszugeben, die irgendwas kompensieren müssten. Nein, das mache ich nicht. Ein Prosaband gebe ich auch nur dann raus, wenn ich damit leben kann. Und ich halte die Situation in der Prosa für noch viel schwieriger als in der Lyrik zurzeit.
Ach, sieh an.
Weil das Mainstreamige da so fürchterlich ist. Wir haben eine ganze Generation an Autoren verloren, sag ich mal, im Mainstream-Bereich. Diese Krimi-Literatur, diese unsagbare, die hat eine Orientierung bei vielen Autoren herausgebracht, die nur auf Erfolg raus ist. Ne? Und davon kriegt man jeden Tag einen Stapel Manuskripte, wo man nicht die erste Seite lesen mag. Ne? Und das ist eben genau diese Autorenschaft zwischen, sag ich mal, zwischen 25 und 50, die ganz andere Ziele hat mit der Literatur. Ne? Tatsächlich kein literarisches Ziel hat. Und deswegen finde ich die Situation da noch viel, viel komplizierter als in der Lyrik. Ich glaube, derjenige, der Lyrik schreibt, setzt sich schon viel stärkeren inhaltlichen Fragen auseinander. Und bei der Lyrik weiß ich eben, dass jedes Wort Bedeutung hat.
Lyrik lebt.
Lyrik lebt, ja.